Wir beenden heute unsere Serie in Galater 5 mit ein paar weiterführenden Gedanken in unserer Studie über den Wandel im Geist. Wir haben uns bereits mit den Versen 16 bis 25 befasst, Galater 5, Verse 16 bis 25. Und das ist bereits Teil 3 unserer Studie Wandel im Geist. Wie wir bereits festgestellt haben, ist es nur dann möglich, ein erfolgreiches christliches Leben zu führen, wenn wir im Geist wandeln. Ein Christ kann nicht unabhängig vom Heiligen Geist wandeln. Er kann nicht seine eigene Energie erzeugen, seine eigenen Ressourcen. Vielmehr ist unser Erfolg direkt an den Wandel im Geist geknüpft. Und dafür gibt es drei Gründe, warum der Wandel im Geist der einzige Weg ist, um Gottes Absichten für den Christen zu erfüllen. Drei Gründe. Erstens, weil der Maßstab, den Gott anlegt, unerfüllbar ist. Ihr habt ganz recht gehört. Und damit meine ich, dass Gottes Maßstab für den Gläubigen so hoch angesetzt ist, dass wir ihn von selbst aus nie erreichen können. Jesus hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Die Latte liegt so hoch, dass es einem Christen aus menschlicher Kraft heraus unmöglich wäre, diesem Maßstab jemals gerecht zu werden. Der erste Grund ist also die Unerreichbarkeit von Gottes Maßstab. Und da könnten wir zu verschiedenen Versen in der Schrift gehen. Johannes 13, 34 als Beispiel sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wahnsinniger Maßstab, unerreichbar aus eigener Kraft, unmöglich. Deshalb brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Der zweite Grund, dass wir im Geist wandeln sollen, ist der furchteinflößende Feind, den wir haben. Wir könnten Satan unmöglich aus eigener Kraft bekämpfen. Das ist einfach unmöglich. Aus rein menschlicher Kraft ist es uns unmöglich, Satan zu überwältigen. Es ist interessant, im Hinterkopf zu behalten, dass der Kampf, der im Universum stattfindet, nicht zwischen Satan und Christen ausgetragen wird. Er tobt zwischen Satan und Gott. Wir sind lediglich in der Mitte. Satan ist aktiv gegen Gott und wir werden daran beteiligt, wenn wir, wie Petrus es ausdrückte, Teilhaber des göttlichen Wesens werden. Wenn ihr rettet werdet, also Teilhaber des göttlichen Wesens werdet, dann befindet ihr euch damit automatisch mitten auf dem Schlachtfeld. Und auf diesem Schlachtfeld geht es heftig zu. Deshalb sagt Paulus am Ende des Epheserbriefs in Kapitel 6, 10 ganz einfach Folgendes: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Von uns aus unmöglich. Der dritte Grund, warum wir im Geist wandeln müssen, liegt in der Kraft des sündhaften Fleisches. Leute, wir sind alle Opfer unseres sündhaften Fleisches. In Römer 7 haben wir das gesehen, wir haben das beleuchtet. Der Apostel Paulus war ein guter Mann, so gut sogar, um das Gesetz Gottes zu lieben. Und er sagt sogar, dass er das Gesetz liebt. Er sagt, ich habe Lust an dem Gesetz im Inneren. Und dann Römer 7, 22, aber in Vers 18 gibt er uns zu verstehen, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Warum? Die Antwort findet sich in Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Seht ihr, er sagt hier, dass er sein Fleisch nicht unterwerfen kann. Also die einzige Methode, wie wir das Fleisch unterwerfen können, wird uns in Galater 5, 16 deutlich gemacht. Da heißt es, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ihr könnt das Fleisch, und ich schließe mich natürlich mit ein, wir können das Fleisch nur besiegen, wenn wir im Geist wandeln. Wir können das Fleisch nicht aus eigener Kraft besiegen. Das ist, was Paulus hier sagt in Römer 7. Und das ist, was er im Galaterbrief zu den Judaisierern sagt, die behaupten, man müsse das Gesetz einhalten, irgendwie die Zähne zusammenbeißen, in der Ecke sitzen und seufzen und grunzen und stöhnen und versuchen, gehorsam zu sein und das Fleisch zu unterwerfen. Aber Paulus sagt, aus eigener Kraft schafft ihr das nicht. Und zwar wegen Gottes unerreichenden Maßstab, wegen des furchterregenden Feindes und drittens wegen unseres sündhaften Fleisches müssen wir im Geist wandeln. Wir haben in unserer letzten Predigt gesehen, dass Wandel im Geist oder vom Geist erfüllt zu sein und das Wort reichlich in euch wohnen zu lassen, den Herrn Jesus Christus anzuziehen und sich Christus bewusst zu sein, alles dasselbe ist. Es bedeutet, dass euer Verstand von den Dingen des Geistes Gottes und der Person Jesu Christi einfach durchdrungen ist und davon beherrscht wird. Und das ist grundlegend für das Leben eines Christen. Es gibt wirklich nichts Grundlegenderes. Ich habe euch 4 Punkte gegeben und möchte sie kurz euch in Erinnerung rufen und dann kommen wir zu dem Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Zuerst kam was? Das Gebot. Diese 4 Teile, die in diesem Text ersichtlich sind, das Gebot. Und das stand in Vers 16, Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und damit meint er hier, dass eure tägliche Lebensweise, euer Verhalten sich durch den Wandel im Geist auszeichnen sollte. Es bedeutet, sich in allen Dingen durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. Der Herr Jesus ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Matthäus Kapitel 12 zum Beispiel, in Vers 24 wird das deutlich. Da heißt es, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Jesus trieb Dämonen aus und deshalb sagten sie, er täte das durch Satan. Nun, nach einer kurzen Diskussion sagt Jesus in Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und hier deutet Jesus an, dass seine Kraft die Kraft des Heiligen Geistes ist, nichts anderes. Dass er bei seiner Fleischwerdung, wie es im Philipperbrief heißt, sich selbst entäußerte, das heißt die unabhängigen Rechte seiner Gottheit, die Dinge auszuüben, dass er die beiseite legte, dass er sie ablegte, er entäußerte sich selbst, nicht seiner Gottheit, sondern sonst wäre er nicht Gott in Menschengestalt gewesen. Aber er hat diese Vorrechte aufgegeben und sich dem Willen des Vaters durch die Kraft des Heiligen Geistes untergeordnet. Und als sie sagten, er tue Dinge durch die Kraft Satans, sagte er nicht, ihr habt mich gelästert, sondern was? Ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der Werke durch Christus vollbracht hat und vollbringt. Bei seiner Fleischwerdung ordnete sich Christus dem Vater unter, dem Willen des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, er tat es gewissermaßen als eine perfekte Illustration für uns, damit wir sehen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist kontrolliert zu werden. Der Heilige Geist wirkte durch Jesus. Alles Geringere wäre eine Anarchie im Haushalt Gottes. In eurem Leben ist alles Geringere als der Wandel im Geist persönliche und private Anarchie, Rebellion, das heißt Herrschaftslosigkeit. Jesus selbst sagt in Lukas 22, 42, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in Hebräer Kapitel 10 wird der Gehorsam Jesu zum Vorbild illustriert. Da heißt es in Hebräer 10 und Vers 5, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Zu diesem Zweck ist Christus gekommen. Ihr Lieben, und darum geht es im Prinzip beim vom Geist erfüllten Leben. Johannes 8, Vers 29 sagte Jesus, ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Und Paulus sagte, dass der Gedanke, der sein eigenes Denken gefangen genommen hatte, derjenige war, alles zu Ehre Gottes zu tun. Das betonen wir hier auch immer wieder, alles zu Ehre Gottes zu tun. Das ist das Vorbild. Und Jesus Christus veranschaulicht das perfekt für uns. Er ist das perfekte Vorbild. Und das Gebot lautet, gestatte es dem Geist Gottes, dein Leben zu kontrollieren. Ordne dich seiner Kontrolle einfach unter. Nun, nach dem Gebot, als zweites kam der Konflikt, den wir in den Versen 17 und 18 gesehen haben. Und das Gebot hört sich eigentlich relativ einfach an, aber das ist es nicht wegen des Konflikts. Denn sobald ihr beginnt, irgendwie im Geist zu wandeln, bekommt ihr im Handumdrehen einen Schlag vom Feind ins Gesicht. Boom! Und das ist Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Sobald ihr anfangt, im Geist zu wandeln, wird euer Fleisch sich bemerkbar machen. Es wird sich dem Geist widersetzen. Leute, ihr steht in einem Kampf. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist, die beiden widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kennt ihr das?
Ja.
Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, wir stehen in diesem Kampf. Und in Vers 18 heißt es, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Leute, ihr untersteht nicht mehr der Präsenz, der Macht und der Strafe des externen Gesetzes. Obwohl die Schlacht tobt und obgleich ihr vielleicht die eine oder andere Schlacht verlieren werdet, untersteht ihr nicht mehr den Strafen und auch nicht mehr der Macht des Gesetzes. Und die Judaisierer versuchten, die Christen wieder zum Gesetz zurückzuholen, aber so kann man das Fleisch nicht besiegen. Das war nie funktionell. Das würde niemals funktionieren. Die einzige Lösung besteht darin, im Geist zu wandeln. Okay, wir haben also das Gebot und den Konflikt und dann drittens den Kontrast, mit dem wir uns heute ein bisschen noch beschäftigen werden, eingehender beschäftigen werden. Und der Kontrast findet sich in den Versen 19 bis 23. Paulus zeigt jede Lebensweise auf, was geschieht, wenn ein Mensch im Fleisch lebt und was geschieht, wenn ein Mensch im Geist wandelt. Und das sind wirklich große Gegensätze. Ein deutlicher Kontrast. Das Leben nach dem Gesetz wird im Fleisch geführt, aus eigenen Kräften. Und die Folge davon sehen wir in den Versen 19 bis 21. Da heißt es, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und das geschieht, wenn wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Wenn wir versuchen, das Fleisch alleine zu reformieren. Und das ist unmöglich. Die Werke des Fleisches sind hier aufgeführt. Und in Römer Kapitel 1, Vers 29 und 2. Korinther 12, Vers 20 findet ihr eine ganz ähnliche Liste. Das sind alles Dinge, die dem Fleisch entspringen. Jetzt denkt ihr sicherlich, das beschreibt sicherlich einen Typ, der sein ganzes Leben in der Gosse gelebt hat, der vielleicht lausige Bücher liest und schmuddelige Gedanken hat. Das ist doch sicherlich kein normaler, netter Typ, der mit seinem Anzug ins Büro geht. Oh doch, dies hier ist ein normaler, netter Typ. Das sind die Werke des Fleisches. Sei es atheistisch oder theistisch, sei es religiös oder areligiös, das ist es, was das Fleisch hervorbringt. Wir haben gerade in den Nachrichten ein gutes Beispiel dafür. Von einem Mann, der mit seinem Anzug in sein Büro geht und wie toll das Fleisch dort Werke hervorbringt, die hier einzuordnen sind. Ihr sagt vielleicht, aber ich tue sowas nicht. Und das mag sein. Es kommt nicht immer automatisch in Taten zum Ausdruck. Manchmal geht es über die Gedanken nicht hinaus. Es gibt einige Menschen, die ihre Laster unter der Maske der Religion verbergen, aber die Laster bleiben. Und es gibt hier vier Kategorien, die wir angesprochen haben, die ich euch schon genannt habe. Das ist Sex, Religion, zwischenmenschliche Beziehungen und Beziehung zu Objekten. Das haben wir letztes Mal, ihr hört euch das an, wenn ihr es nicht gehört habt. Wie steht es mit den Menschen, die diese Dinge tun? Schaut einmal in Vers 21. Was steht in Vers 21? Da sagt er, wovon ich euch voraussage, und das ist eine Warnung, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das hier ist eine Charakterisierung nicht erretteter Menschen. Aber Paulus sagt, schaut, das ist alles, was das Fleisch bewerkstelligen kann. Warum alles in der Welt wollt ihr zurück? Warum wollt ihr wieder im Fleisch leben? Unter dem Gesetz leben und versuchen, das Gesetz aus eigener Kraft einzuhalten. Warum wollt ihr das? Alles, was ihr hervorbringen könnt, sind derartige Dinge, die sind charakteristisch für nicht errettete Menschen, nicht für die Erretteten. Das macht keinen Sinn. Denn diejenigen, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Nun, hört mal gut zu. Wenn ihr das im Deutschen einfach so als eine platte Aussage stehen lasst, peng aus, das war's, dann hört sich das so an, als ob ihr keine Chance mehr habt, wenn ihr diese Dinge je getan habt. Stimmt's? Ach, alle in der Hölle, vorbei, keine Rettung. Aber wenn ihr euch das Griechische sorgfältig anschaut, werdet ihr dort das Wort tun, prasso, sehen. Und das bedeutet praktizieren. Und es steht dort in der Gegenwartsform und drückt einen Durativ aus. Etwas Kontinuierliches, etwas Gewohnheitsmäßiges. Eine gewohnheitsmäßige Handlung. Diejenigen, die diese Dinge gewohnheitsmäßig tun, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Da steht nicht, dass das auf diejenigen zutrifft, die diese Dinge ungewöhnlicherweise mal tun. Nein, hier geht es um die gewohnheitsmäßige Ausübung dieser Dinge. Okay, habt ihr das verstanden? Leute, hier spricht er von einer Charakterisierung der Gottlosen. Und der Begriff Reich Gottes bezieht sich hier auf die Vollkommenheit der Errettung. Das Wort Gottes, nochmals, liegt bei der Einschätzung des Charakters einer Person nicht deren gelegentliche Handlung, sondern ihre gewohnheitsmäßigen Handlung zugrunde. Das kann im Griechischen sehr genau ausgedrückt werden. Leute, das bedeutet hier nicht, wenn ein Christ diese Dinge jemals begeht, dass er verdammt ist. Johannes sagt im ersten Johannesbrief Folgendes. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Danke, Johannes. Wir sind sehr dankbar. Und als nächstes schreibt er, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus. Den Gerechten. Leute, er wusste, dass wir sündigen würden. Schlagt 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 auf. 1. Korinther 6 und Vers 9. Da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Wisst ihr das nicht? Doch, wir wissen das. Wer erhält keinen Einlass in das Reich Gottes? Die Ungerechten. Nun, wer ist denn das? Gibt es so etwas wie einen ungerechten Christen? Die Antwort ist nein, nicht im Sinne seiner Stellung vor Gott. Uns wurde Christi Gerechtigkeit zuerkannt. Und das könnt ihr in Römer 3 nachlesen. Wir haben die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir werden als Gerechte der Stellung nach angesehen im Wort Gottes. Wisst ihr, dass ihr als Christen genauso gerecht vor Gott seid wie Christus? Ja. Warum? Weil wir in Christi Gerechtigkeit gekleidet sind. Leute, das ist Errettung. Das ist Errettung. Paulus redet hier also über die Nichterretteten. Sie werden das Reich nicht erben. Er sagt, ehrt euch nicht, macht euch nichts vor, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Er redet hier über ungerechte Menschen. Menschen, denen die Gerechtigkeit Christi nicht gewährt wurde. Vers 11. Und solche, lautet das nächste Verb, sind etlich von euch gewesen. Sind gewesen. sind gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden. Und wisst ihr was? Einige dieser gerechtfertigten Christen in Korinth, die so gewesen waren, taten noch immer einige dieser Dinge. Habt ihr in der letzten Zeit mal einen 1. Korintherbrief gelesen? Sie taten die meisten dieser Dinge. Aber er sagt immer noch, und solche sind etliche von euch gewesen. Das wart ihr. Ihr wart mal Trinker. Hier führt er sein Argument an, dass das sündige Leben keinen Platz hat in einem neuen Leben. Das ist sein Argument. Ja, ihr könnt zu 1. Korinther 5 zurückgehen und dort sogar Unzucht und Ehebruch und die ganze Palette finden und manche von ihnen waren noch immer so. Er appelliert an sie, ihr seid anders. Und das trifft auf eure Lebensweise nicht mehr zu. Tut diese Dinge nicht. Sie sind fremd und nicht Bestandteil des gewöhnlichen Lebens. Sie haben keinen Platz. Und eine weitere Stelle im Epheser Kapitel 5 macht das auch sehr deutlich. Epheser 5, 5 heißt es, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner, das ist sehr allgemein gehalten und dennoch recht spezifisch, oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Jetzt fragt ihr vielleicht, ob es dabei um Christen geht, die diese Dinge tun, die dann nicht in das Reich Gottes kommen können. Verlieren die etwa ihr Heil, wenn sie das tun? Und schaut mal Vers 6 an. Epheser 5, Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Redet ihr von Söhnen Gottes oder von den Söhnen des Ungehorsams? Antwort ist einfach, von den Söhnen des Ungehorsams. Wenn ihr ein Christ seid, seid ihr dann ein Sohn des Ungehorsams? Nein, ihr seid Söhne Gottes. Schaut nur mal auf Vers 2, da heißt es, wandelt in der Liebe. In Vers 1, als geliebte Kinder. Ihr seid Söhne Gottes, nicht Söhne des Ungehorsams. Nicht Kinder des Zorns, wie Epheser 2 es sagt. Er redet hier über Ungläubige, deren Leben sich durch diese Dinge auszeichnet. Nun, ich versuche hier nicht zu sagen, dass ihr als Christen losziehen könnt und diese Dinge einfach tun könnt und alles in Ordnung ist. Das ist ein anderes Thema. Ich versuche nur, die Tatsache zu untermauern, dass es in diesem Text um Ungläubige geht, nicht um Christen, die diesen Dingen mal hin und wieder begehen. Oder seht euch Kolosser an. Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Jetzt redet er zu wen? Zu den Christen. Er sagt den Christen, sie sollen diese Dinge nicht tun. Jetzt sagt, lest mal weiter. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Er sagt hier also, seht, das sind die Dinge, für die Gott die Nichterretteten verdammt. Tut diese Dinge nicht. Die passen nicht zu euch. Darum geht es. Und das ist wieder eine Charakterisierung. Leute, es ist nicht so, als seien Christen perfekt. Denn sonst müsste das alles hier nicht sagen. Wenn wir schon perfekt wären, dann müsste das alles nicht gesagt werden. Aber ein Mensch wird durch sein gewohnheitsmäßiges Leben verdammt oder gerettet. Okay? Dadurch, dass er gewohnheitsmäßig in Sünde lebt, wird er verdammt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf zwei Verse in der Offenbarung lenken. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 27 und Kapitel 22, Vers 15. Und einige Leute haben mit Kapitel 21, Vers 17 große Probleme. Wir lesen dort, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, und er redet hier über das himmlische Jerusalem, das wird hier beschrieben. Es wird niemals jemand in diese Stadt hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lügen verübt. Ich sage, oh Mann, oh Backe, ich habe aber als Christ doch schon mal gelogen. Bedeutet das, ich kann nicht in den Himmel kommen, weil ich gelogen habe? Aber pass gut auf. Sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Leute, hier steht nicht, dass diejenigen, die lügen, nicht in den Himmel kommen, während Nichtlügner automatisch in den Himmel kommen. Dort steht, dass gewohnheitsmäßige Lügner nicht in den Himmel kommen, sondern nur diejenigen, die im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Okay? Das ist ein großer Unterschied. Hier wird einfach ein Christ einem Ungläubigen gegenübergestellt. Und er sagt hier, wenn ihr versuchen wollt, in die Stadt aufgrund eurer eigenen Moral einzusören, dann reicht schon eine einzige Lüge, die ihr irgendwann einmal erzählt habt, damit ihr nicht hineinkommt. Der einzige Weg, in diese Stadt, in das himmlische Jerusalem zu kommen, ist, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und dasselbe gilt für das nächste Kapitel. Da heißt es, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und Götzendiener und jeder, der die Sünde liebt und tut. Derselbe Gedanke, der hier in Vers 14 gegenübergestellt wird. Glückselig sind diejenigen, die nie gelogen haben. Stimmt's? Steht das da? Nein, steht nicht da. Glückselig, hier ist eine Textvariante, wenn ihr Schlachter habt, seht ihr das nicht, aber die revidierte Elberfelder sagt, glückselig, die ihre Kleider waschen oder gewaschen haben. Hier seht ihr wieder die Charakterisierung eines gottlosen Menschen, eines Lügners, eines Unzüchtigen, eines Zauberers. All diese Dinge, um dem gegenüber ein gottesfürchtiger Mensch, der das nicht tut, sondern dessen Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dessen Kleider rein gewaschen wurden. Wenn ihr jetzt also zum Galaterbrief zurückkehrt, wir lesen, dass der Apostel in Bezug auf diejenigen sagt, die solche Dinge tun und das Reich Gottes nicht erben werden, dann wissen wir, dass er so die Gottlosen charakterisiert. Er sagt, schaut Christen, ihr könnt euch nicht wieder dem Gesetz unterwerfen und nichts anderes tun, als den Müll zu produzieren, den die Gottlosen hervorbringen. Sie sind diejenigen, die dem Reich nicht angehören, doch ihr gehört dazu. Warum wollt ihr solche Dinge tun? Das Fleisch vermasselt euch nur einfach alles. Christen werden selbstverständlich sündigen, aber sie werden das nicht gewohnheitsmäßig tun. In einem Christen gibt es etwas, das seine Sünde in Schach hält. Und in Römer 8, Vers 9 heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Die Frage ist, wohnt der Geist in jedem Gläubigen? Absolut ja. Denn ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und das bedeutet Veränderung. Das muss es. Das bedeutet Veränderung. Der Geist muss Dinge in meinem Leben tun, um die Sünde in Schach zu halten. Und das gewohnheitsmäßige Ausüben von Sünden im Leben eines Ungläubigen, das wird nicht durchbrochen. In Vers 8 heißt es, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ungläubige können Gott nicht gefallen. Im Fleisch können wir das nicht bewerkstelligen. Das ist nicht möglich, nur wenn wir im Geist wandeln. Okay, wir sehen also den klaren Kontrast im Geistwandel im Gegensatz zu im Fleischwandeln. Was geschieht, wenn ihr im Geist wandelt? Das sehen wir in Vers 22. Vers 22 heißt es, dass wir die Frucht des Geistes hervorbringen. Schaut euch das mal an. Ich lese den Vers. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und die Widerwärtigkeit der Werke des Fleisches sollten uns davon abhalten, uns dem Fleisch hinzugeben. Genauso sollte uns die Attraktivität der Frucht des Geistes dazu veranlassen, uns dem Geist hinzugeben. Wollen wir das nicht haben, was da steht? Doch, das wollen wir. Und das eine ist negativ ausgedrückt, das andere positiv. Wenn ich im Geist wandle, werden zunächst einmal die Werke des Fleisches nicht produziert. Negativ ausgedrückt, das Vers 16. Zweitens wird die Frucht des Geistes produziert. Positiv ausgedrückt. Und in Vers 22 wird von der Frucht im Singular gesprochen. Ist euch das aufgefallen? Da steht nicht Früchte, in der Mehrzahl, sondern die Frucht des Geistes. Im Gegensatz zu den mehrfachen Werken des Fleisches. Und versteht ihr, worum es dabei geht? Das Fleisch hält an all diesen Dingen fest. Das Fleisch manifestiert sich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein halbes Dutzend verschiedene Weisen. Nicht jeder, der die Dinge im Fleisch tut, tut das ständig. Stimmt's? Nicht jeder tut alles auf einmal. Das kann man nicht, sonst wird er ein Wrack. Ja? Einige versuchen das, aber das ist unmöglich. Die Liste ist zu umfangreich. Aber das Fleisch manifestiert sich so. Andererseits bringt der Geist im Gegensatz zu den vielen Werken des Fleisches eine einzige Frucht hervor. Eine einzige Frucht. Und wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr in eurem Leben nicht 1, 2 oder 3 Teile dieser Frucht sehen, sondern was? Alle von ihnen. Sie kommen als Gesamtpaket. Ihr könnt nicht sagen, weißt du, ich habe schon eine ganze Menge Liebe und Freude, aber irgendwie haut das mit meinem Frieden noch nicht so richtig hin und meine Selbstbeherrschung ist auch irgendwie im Keller. Das geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, ich habe alles außer Selbstbeherrschung. Nein, die Frucht des Geistes ist ein Paket. Entweder habt ihr alles oder nichts. Das ist interessant. Es ist eine einzelne Frucht. All das kommt beim Wandeln im Geist. Und wisst ihr, was im Leben des Christen so wunderbar ist? Ihr braucht nicht herumzurennen und versuchen, Liebe und Freude und alles aus eigener Kraft zu produzieren. Ihr müsst einfach im Geist wandeln und er wird all das in euch bewirken. Das ist so wunderbar. Dankt dem Herrn für diese Einfachheit. Gott reduziert alles auf diesen gemeinsamen Nenner. Es ist ganz einfach. Der Wandel im Geist bringt diese Frucht hervor. Das ist die Charakterisierung eines Christen, das Muster, das wir in einem Gläubigen sehen sollten. Und das beschreibt das gewohnheitsmäßige Wesen eines Christen. Aber ganz offen gesagt, es gibt Zeiten in unserem Leben, wenn wir das alles nicht sehen, oder? Kennt ihr solche Zeiten? Es gibt Zeiten, wo wir nicht im Geist wandeln und wo wir diesem Vorbild nicht folgen. Diese Zeiten kennen wir alle, aber dieses Vorbild muss die Norm für uns sein. Es muss das übliche Verhalten und die Charakterisierung eines Christen sein. Und auch Jesus charakterisiert seine Anhänger, seine Jünger, diejenigen, die an ihn glauben und ihn liebten, die Kinder Gottes in ähnlichen Worten. Hört euch das mal an. In Markus 7, Vers 17 und folgende sagt Jesus diese Worte. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis, das er erzählt hatte. Und er sprach zu ihnen, seid ihr auch so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Mit anderen Worten, wird ein Mensch nicht durch das verunreinigt, was von außen hereinkommt, denn es kann nicht den Weg ins Herz finden. Wenn ihr es findet, das ist kein Einlass in euer Herz. Sondern wohin? Sondern heißt es da weiter, in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Das bedeutet, es ist den normalen Körperfunktionen ausgesetzt. Es wird auf natürlichen Wege gereinigt und ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jesus konzentriert sich nicht darauf, das Umfeld eines Menschen zu verändern, damit dieser zu einem besseren Menschen wird. Nein, vielmehr ist es der Mensch, der sein Umfeld verunreinigt. Und das kommt von innen. Die Charakterisierung eines Christen ist also, dass das, was aus seinem Inneren herauskommt, vom Heiligen Geist kommt. Und wenn es nicht kommt, kommt aus euch nur Mist raus. Die Frucht drückt das aus. Die Bibel spricht sehr viel über Frucht. Gott hat viel zu sagen über die Frucht im Leben eines Christen. Frucht ist ein Hinweis darauf, dass ein Mensch errettet ist. zeigt, was der Mensch hervorbringt. Und wenn es keine Frucht des Geistes in eurem Leben gibt, dann stimmt irgendetwas nicht. Und in Matthäus 7 heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gott ist die Quelle all dieser Früchte. Wenn ihr also Frucht im Leben eines Menschen seht, wisst ihr, dass Gott am Werk ist. Das ist so ermutigend. Hosea 14,9. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt, sagt Gott. Alles Gottesfürchtige, was ihr hervorbringt, kommt von mir. Das sagt Gott. Wenn ich also im Geist bleibe und wandle, wird diese Frucht hervorgebracht. Beim Studium eurer Bibel werdet ihr feststellen, dass die Frucht vielerlei ist und viele verschiedene Bedeutungen hat oder unterschiedlich ist. In der Bibel heißt es in Hebräer 13, Vers 15 zum Beispiel, dass die Frucht unserer Lippen darin besteht, seinen Namen zu bekennen. Frucht wird auch erwähnt als Spende an die Bedürftigen. Frucht wird in 1. Korinther 14, 4 als gesegnete Kommunikation angesehen. Frucht wird in Kolosser 1, Vers 10 als gutes Werk bezeichnet. Und im Johannes Evangelium Kapitel 4 zum Beispiel wird Frucht damit gleichgesetzt, Menschen für Christus zu gewinnen. Dort sah Jesus, dass die Felder für die Ernte reif waren und all diese Dinge. Im 1. Korinther 16, Vers 15 heißt es, dass Erstlinge Seelen in Achaia sind, Erstlingsfrüchte. Okay. Und die Bibel spricht also von vielen verschiedenen Handlungen und Werken und Taten als Werke der Frucht. Werke der Frucht. Achtet mal darauf, Werke der Frucht. Aber achtet bitte auf Folgendes. All diese Dinge, die ich erwähnt habe, Lobpreis, Spenden, Bedürftigkeit, erbauliche Gespräche oder Kommunikation, gottesfürchtige Werke und Menschen für Christus zu gewinnen, sind alles Handlungen. Okay? Das sind Handlungen. Das sind alles Taten. Aber hinter dieser Frucht der Handlung, und jetzt kommen wir direkt zu Galater 5, 22, steckt die Frucht der Einstellung. Haben wir das verstanden? Ich habe gerade von Frucht der Handlung gesprochen, aber dahinter steckt Galater 5, 22 die Frucht der Einstellung. Bevor ich jemals das Produkt der Frucht der Handlung zu sehen bekomme, muss es eine Frucht der Einstellung geben. Leute, denn es ist die Einstellung, die wir haben, die eine Handlung hervorruft. Denn produktive Dinge kommen aus dem Innern eines Menschen. Und was auch immer im Innern vor sich geht, wird sich irgendwie äußerlich zeigen. Wenn ihr keine Frucht der Einstellung habt, werdet ihr nie eine Frucht der Handlung haben. Und was äußerlich geschieht, geschieht als Reaktion auf das, was in eurem Innern abläuft. Zudem könnt ihr aber nicht ganz allein in einer Ecke leben. Ihr müsst jemanden finden. Ja? Ihr könnt nicht ganz allein Freude empfinden. Ihr müsst jemanden finden und mit euch die Freude teilen. Das ist doch so, das sehen wir schon bei Kindern. Ah, Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Oh, wie schön. Ja, die Kinder wollen immer, dass Eltern zugucken. Ja, und so ist es. Und Güte ist auch nicht etwas, das ich auf mich selbst ausgerichtet habe. Ich brauche ein Gegenüber. Seht ihr all, das ist unsere Einstellung. Aber das ist der Kern aller Dinge, denn es bringt Handlungen hervor. Der Heilige Geist bringt also diese Frucht der Einstellung hervor und alles andere ergibt sich dann von selbst. Gott ist die Quelle. Gott ist die Quelle. Wisst ihr, wir werden aufgefordert, Frucht zu tragen und das bedeutet, sich auf Gott als die Quelle zu verlassen und sich auf ihn zu stützen. Und dennoch müssen wir uns ihm im gewissen Sinne ergeben. Wir können nicht einfach wie ein Klotz dastehen und erwarten, dass Gott einfach alles hervorbringt. Es wird eine gewisse Gelassenheit und Hingabe von uns erwartet. Es ist wie bei 2. Petrus, wo er sagt, ihr habt all diese Dinge, jetzt fügt ihn euren Glauben hinzu. Ihr müsst in ihm sein und in seiner Kraft und seiner Energie wandeln. Wir Lieben, das ist keineswegs ein Widerspruch, das ist dieses Paradoxon, das immer wieder auftaucht, dieses mysteriöse Widersprüchlichkeit des christlichen Lebens. Das ist meine Verantwortung, aber in seiner Kraft. Nun, wenn ihr mit dieser Frucht der Einstellung beginnt, wird die Frucht der Handlung sich von selbst daraus ergeben. Lasst uns die Frucht betrachten. Wahrscheinlich ist das auch nicht unbedingt eine vollständige Liste, die wir hier sehen. Es gibt andere Dinge, die dazu gehören könnten, ganz so ähnlich wie in Vers 21 in Bezug auf die Werke des Fleisches. Am Anfang von Vers 23 sagt er, gegen solche Dinge, die Griechen sagen, gegen solche Klassen von Dingen gibt es kein Gesetz. Dort ist die Liste auch nicht unbedingt allumfassend. Aber lasst sie uns betrachten. Zuerst ist dort Liebe. Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Vergesst nicht, wir definieren eine einzelne Frucht. Das ist ein Teil dieser Frucht, die Liebe. Und die Frucht, die zuallererst Liebe ist, Agape, die höchste Form der Liebe. Und ich möchte ein vierfaches Muster verwenden, um euch diese Frucht zu erklären. Ich zeige euch auch mal die Bedeutung, dann gebe ich euch ein Beispiel, dann seht ihr das Gebot, wie ihr das selber umsetzen sollt, und ich zeige euch die Quelle. Okay? Die Bedeutung, ein Beispiel, dann das Gebot, beziehungsweise der Befehl und die Quelle. Also, die Liebe, die Bedeutung. Was meinen wir mit Liebe? Nun, sie ist das höchste Geschenk von allen. Im 1. Korintherbrief, erinnert ihr euch sicherlich, heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, die Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von ihnen. Stimmt das? Steht das da so? Ja, natürlich steht das da so. Das größte Geschenk von allen ist die Liebe. Und ein Kommentator sagt, es geht einfach darum, dass Liebe der Schlüssel ist und alles Weitere dann einfach Liebe, die sich auf unterschiedliche Weise manifestiert. Und das ist durchaus möglich. Aber Liebe ist einfach der beherrschende Faktor. Sie ist überragend in der menschlichen Erfahrung. Und Römer 13, Vers 10 heißt es, wenn ein Mensch liebt, erfüllt er das ganze Gesetz. Und das ist das Größte. Lieben, das ist die Grundlage des Gemeindezeitalters, ist Liebe. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr das tut, habt ihr alles erfüllt. Und ihr fragt, was diese Liebe ist. Nun, pass mal gut auf. Es ist die Qualität der Selbstopferung. Es ist keine Emotion, nicht eines so ein warm, düsiges Gefühl in der Bauchgegend. Es ist Selbstaufopferung. Es geht nicht darum zu sagen, oh, ich mag diese Person sehr gerne. Nein, es ist Selbstaufopferung. Emotionen kommen da eventuell nicht mal ins Spiel. Okay? Dank dem Herrn, sie kommen meistens ins Spiel, aber es kann sein, dass sie nicht ins Spiel kommen. In Römer 5, 8 lesen wir, dass Gott seine Liebe für uns bewies, als wir noch Sünder waren. Steht da, dass Christus uns ein wohlwarmes Gefühl für uns verspürte? Nein, steht da nicht. Er ist für uns gestorben, als wir Sünder waren. Selbst auf Opferung. Größere Liebe hat niemand als die, dass er einer sein Leben für seine Freunde lässt. Das ist Opfer. Gott definiert biblische Liebe immer in Form von Selbstaufopferung. Hört euch mal 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 an. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So wird Liebe definiert. Keine wohlig warmen Gefühle. Er brachte ein Opfer dar. Und wir sollten unser Leben für unseren Bruder opfern. Oh, ihr sagt, das würde ich tun, aber ich habe einfach keine Gelegenheit dafür. Okay, dann geht mal zu Vers 17. 1. Johannes 3, Vers 17. Da heißt es, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wenn ihr nicht für jemanden sterben könnt, wie wäre es damit, jemanden, der Not leidet, zu helfen? Das ist viel einfacher, Leute. Das ist wesentlich einfacher. Aber schaut, wenn ihr das nicht tut, wie bleibt dann die Liebe Gottes in euch? Das ist keine Emotion, sondern Selbstaufopferung. Immer und immer wieder definiert die Bibel das als Selbstaufopferung. Johannes sagte, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Und wie definieren wir das? Wir sehen ihre Not, wir lindern diese Not. Es wird im Johannesbrief sogar sehr deutlich, dass die Abwesenheit einer solchen Liebe für unsere Brüder Grund genug ist, unsere Errettung in Frage zu stellen, wenn wir nicht die Brüder lieben. Und noch eins, Auch eine fehlgerichtete Liebe ist Grund genug, unsere Errettung in Frage zu stellen. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Johannes sagt also, wenn ihr euren Bruder nicht liebt, dann ist das Grund, eure Errettung in Frage zu stellen. Und er sagt auch, wenn eure Liebe stattdessen auf die Welt gerichtet ist, ist das auch Grund genug, eure Errettung anzuzweifeln. Da ihr eine neue Schöpfung seid und der Geist in euch wohnt und in euch wirkt, sollte Frucht da sein. Und es sollte auch diese Liebe da sein. Früher oder später muss sie da sein. Nur nebenbei gemerkt, Frucht wächst. Ist vielleicht ganz klein am Anfang, aber es wächst, es wird mehr, es wird sichtbar. Denn das ist das Muster eures Lebens, wenn ihr Frucht habt. Sicherlich wird es von Sünde durchbrochen werden, dieses Muster. Aber das wird nicht euer Alltag sein. Und wer ist das größte Beispiel für Liebe? Natürlich unser Jesus Christus, oder? Welch größere Illustration der Liebe könnte es sonst geben? Ich habe gerade gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Leute, der ganze Leidensweg Jesu, Jesu Tod am Kreuz, ist Ausdruck seiner Liebe. Das ist das Vorbild oder Beispiel. Gibt es ein Gebot? Oh ja, es gibt sehr viele Gebote. Wir sind gehalten, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Wir sind aufgefordert, genau so zu leben. Und ich habe euch gerade ein paar Verse dazu gelesen. Und in Epheser 5,1 heißt es, werdet Nachahmer Gottes. Werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Da ist das Gebot. Gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Und ihr sagt, ich würde ja gerne so lieben, aber wie macht man das? Leute, nur der Heilige Geist kann das in euch bewirken. Von euch aus geht das nicht. Hört euch Römer 5,5 an, da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist die einzige Möglichkeit, diese Art von Liebe in eurem Leben zu erzeugen, ist durch diesen Heiligen Geist. Er ist die Quelle und Kraft für alles. Und in Kolosser 1, Vers 8 spricht Paulus über Epaphras und sagt, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Epaphras berichtet von der Liebe der Kolosser. Sie konnten nicht aus sich selbst lieben. So zu lieben ist eine Frucht des Geistes. Und das könnt ihr nicht aus eigener Kraft tun. Zweitens ist der Freude. Ihr könnt auch Freude nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Oder habt ihr das mal versucht? Hey, freu dich mal. Hey, freu dich doch. Du machst immer so ein langes Gesicht. Freu dich doch einfach mal. Geht nicht, oder? Oh, es geht doch. Die Bibel fordert uns auf, darüber nachzudenken, was wir in Christus haben. Dann können wir uns freuen. Deshalb gibt es auch ein Gebot. Das Neue Testament fordert euch auf, euch zu freuen. Was bedeutet das? Das Wort Kara, Freude, meint himmlische Freude. Es ist Freude, die einen Christen durchströmt. Und es ist keine menschliche Freude, die einfach nur durch göttlichen Einfluss stimuliert wird. Nein, es ist tatsächlich himmlische Freude. Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist seine Freude in mir. Kara, als griechischer Begriff, wird immer wieder verwendet, um sich auf die Freude zu beziehen, die auf geistlichen und religiösen Faktoren beruht. Das ist keine unbekümmerte, ausgelassene Sache. Es ist eine tief sitzende Freude. Und sie beruht nicht auf Umständen, sondern sie beruht auf Gott. Und das ist sehr wichtig. In 1. Petrus 1, Vers 8 heißt es, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist etwas im Innern. Das ist keine Freude, die von irgendwelchen Umständen abhängt. Es ist jene tief sitzende Freude, die von Umständen unabhängig ist. Die Illustration in Johannes 16, Vers 20 ist wunderbar, wo Jesus sagt, sehr bald werdet ihr Kummer erleiden und ihr werdet viel weinen und all das. Aber er sagte, haltet durch, denn euer Kummer wird in Freude verwandelt werden. Und er verwendet eine wunderbare Illustration. Er sagt, Vers 21, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit. wenn ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Leute, lasst Gott nur tun, was er durch die Schmerzen tun wird. Die Freude wird da sein. Und solch göttliche Freude muss biblisch als vollkommene Freude definiert werden. Ihr könnt dieser Freude nichts mehr hinzufügen. Es ist vollkommene Freude. In 1. Johannes 1, Vers 4 heißt es, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nun, was ist das größte Beispiel für diese Freude? Wer ist das größte Beispiel? Jesus. Und Jesus heißt es doch, dass er ein Mann der Schmerzen ist, dass er gelitten hat, dass er mit Leiden vertraut war. Erinnere mich doch recht in Jesaja 53, oder? Ja, das stimmt. Aber ihr kennt auch Hebräer 12, Vers 2. Der um der vor ihm liegende Freude die Schande nicht achtete. Hört mir zu, er trug das Leid und die Schmerzen, weil ihm das damit eine ganz besondere Freude zuteil wurde. Ihm wurde eine große Freude zuteil. Das größte Beispiel von Freude auf der Welt. Seine Freude ist ihm nie abhanden gekommen. Welche befriedigende Freude. Und ihr erinnert euch sicherlich auch, als er sagte, ich gebe euch meine Freude. Gibt es ein Gebot dafür? Selbstverständlich. Sam hat uns das ausgelegt, Philipper 4, Vers 4. Freut euch alle Zeit. Und falls ihr es nicht begriffen habt, sagt das noch ein zweites Mal. Und abermals sage ich euch, freut euch. Nun, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Der Heilige Geist bringt diese Freude hervor. In Römer 14, 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns Freude. Wunderbar. Dritte Sache ist Friede. Irene. Wovon Irene abgeleitet wird. Das bedeutet Seelenfrieden, der auf einer Beziehung zu Gott basiert. Das hat auch hier nicht mit Umständen zu tun. Und die Verbform bedeutet etwas miteinander verbinden. Frieden besteht dann, wenn alles stimmig ist. Wenn euch nichts mehr durcheinander bringt. Wenn ihr alles beieinander habt. Die Bedeutung ist jene innere, ruhige Zuversicht, dass alles zwischen euch und Gott im Lot ist. Egal, was die äußeren Umstände sind. Wenn ihr einen Moment innehaltet und darüber nachdenkt, dass alles, was auf dieser Welt in eurem ganzen Leben geschieht und was Gott tut, zu eurem Besten ist, Leute, dann sollte euch das Frieden schenken. Wirklich. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht, sagte Jesus. Und es sind nicht die friedlichen Umstände, es ist ein friedliches Herz. Wenn ihr ein friedliches Herz habt, und die Umstände vermurkst sind, werdet ihr trotzdem Frieden haben. Nun, was ist das beste Beispiel dafür? Jesus. Ihr kennt die Antwort schon, oder? Er ist der Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Zuversicht in die göttliche Gewissheit Gottes und deren Verheißung. Christus während allen Versuchungen aufrechterhielt. Jesus kam immer wieder darauf zurück. Der Vater wird in seiner Zeit alles geben, was ich brauche. Er wird mir alles geben, was ich brauche. Es gibt keine Bedrohung für sein Leben. Denn er ist absolut ruhig angesichts der Fürsorge des Vaters. Philipper 4, Vers 9 findet ich eine großartige Aussage. Dort heißt es, was ich auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habe, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn das zutrifft, trifft auch Vers 7 zu. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ihr habt also den Gott des Friedens und Friede mit Gott, wenn ihr zum Gott des Friedens gehört. Und Jesus hatte ganz gewiss diese ruhige, dieses gewaltige Empfinden, dass Gott da war, in seinem Namen wirkte. Das ist die Illustration. Nun, das Gebot kommt dann in Philipper 4 zu uns. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und dann heißt es, und der Friede wird eure Herzen bewahren. Okay? Wir sind gehalten, unseren Frieden zu finden, obwohl dass ein an uns gerichtetes Gebot ist, kann das nur wer hervorbringen? Der Heilige Geist. Und ich habe euch gerade Römer 14, Vers 17 vorgelesen. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist kann Frieden in eurem Herzen hervorbringen. Und das sind nur drei Punkte, und ihr versteht, worum es geht. Es gibt ein Paradoxon im christlichen Leben. Hier ist ein Teil der Frucht. Sie wird für uns durch Jesus veranschaulicht und wir werden dazu aufgefordert. Und dennoch kann sie nie aus eigener Kraft, sondern nur im Geist hervorgebracht werden. Das Gebot bleibt also immer dasselbe, ruht im Geist, ergebt euch dem Geist. Okay, betrachten wir den vierten. Langmut, ich habe schon gehört, das kann ich kürzer machen heute, weil ihr in der ersten Stunde oder einige von euch zumindest über Makrotomia gehört habt. Geduld, langsam zum Zorn. Das ist das Gegenteil von Ungeduld. Es ist charakteristisch für Gott. Sicherlich wusstet ihr, dass Gott geduldig ist. Habt ihr je Psalm 86, 15 gelesen? Da ist es, du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Oder lest einmal Römer Kapitel 2, Vers 4. Gott ist geduldig. Nun, manche Menschen missbrauchen die Geduld Gottes. Darum geht es in Römer 2, 4, aber Gott ist geduldig. Wisst ihr, wie es in 2. Petrus heißt, dass manche Menschen behaupten, weil Gott nichts getan hat, ist er unfähig, irgendetwas zu tun? Nein, nein. Wisst ihr, warum? Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er ist geduldig. Gott war schon immer geduldig. Sogar vor Noahs Zeiten. 1. Petrus 3, 20 lesen wir, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Und schließlich hatte Gott die Nase voll und er brachte die Flut, er brachte das Gericht. Aber Gott ist geduldig. Und Geduld ist immer mit Barmherzigkeit verbunden. Geduldig, barmherzig. Was für eine wunderbare Eigenschaft im Leben eines Christen, der geduldig ist. Und das Vorbild ist natürlich unser Herr Jesus Christus. War er geduldig? Oh ja, sehr. In 1. Timotheus 1, Vers 16 heißt es, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle was? Alle Langmut erzeige. Zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Haltet ihr Jesus für geduldig? Ich hoffe. Wenn nicht, ruft euch einmal das Leben von Paulus in Erinnerung. Was war Paulus für ein Mensch? Saulus? Großteil seines Lebens hat er die Gemeinde verfolgt und die Christen getötet. Und Gott ist so geduldig. Der Herr Jesus Christus selbst ist so geduldig. In diesem Beispiel, er wartet und wartet und macht ihn zu einem seinen Apostel und sendet ihn aus als seinen Apostel. Und deshalb sagt Paulus in 1. Timotheus 1, 16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Er ist das Vorbild. Das Gebot? Nun, es gibt ein Gebot, Kolosser 3, Vers 12. Es gibt mehrere Textstellen, ich führe nur eine Stelle an. Da heißt es zum Beispiel in Kolosser 3, 12, so zieht nun an, als erwählte Gottes Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Langmut, Langmut, Makrotomia, Langmut, Geduld. Wenn ihr genau wissen wollt, dass das nach dem alttestamentlichen Konzept bedeutet, fragt Pascal, der hat heute darüber geredet, habe ich gehört. Wir können Epheser 4, 2 und 3 aufführen oder 2. Timotheus 4, 2 lesen und dort findet ihr dasselbe, Geduld. Wir sind gehalten, geduldig zu sein. In Kolosser 1, Vers 11 betet Paulus für Geduld, dass die Kolosser mit aller Kraft gestärkt werden. Welche Kraft? Die Kraft des Geistes. Durch seinen Geist, sagt er in Epheser 3, Vers 16, und durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Okay, lass uns weitergehen zur Freundlichkeit. Fünftens, und das bedeutet Zärtlichkeit oder Zartheit. Es ist eine Eigenschaft Gottes und impliziert überhaupt keine Schwäche. Mose sagt im Psalm 90, Vers 17, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Die Freundlichkeit ist charakteristisch für Gott. Gott ist freundlich, Gott ist zärtlich, ist gütig. Das ist charakteristisch für Apostel Paulus. Und ihr erinnert euch, was Pascal uns vorgelesen hat und ausgelegt hat, als er den Thessalonicher Brief schrieb. Wir waren liebevoll unter eurer Mitte, in eurer Mitte. Leute, es geht hier nicht um einen Duckmäuser, um irgendeinen Weichei oder einen Warmduscher. Leute, das ist nichts, bei dem irgendetwas an Überzeugung mangelt. Es ist einfach eine Freundlichkeit, die aus eurer Überzeugung entspringt. Es gibt eine Zeit für Entrüstung, das gibt es. Es gibt Zeit für Freundlichkeit. Und das Vorbild dafür ist, ratet mal. Oh, gut. 2. Korinther 10, 1 sagt, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit des Christus. Paulus sah enorme Freundlichkeit in Jesus. Leute, und wir können das auch sehen, wenn er sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Oder wenn er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er zeichnet sich durch Freundlichkeit aus. Gibt es ein Gebot? Ja, es gibt ein Gebot. Wir sind gehalten, freundlich zu sein. Seht einmal 2. Timotheus 2, 24 an, wenn ihr Zeit habt. Ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Milde und freundlich. Das ist ein Gebot. Aber wieder ist die Quelle die Kraft des Heiligen Geistes. Okay. Sechstens, die Frucht des Geistes ist Güte. Und übrigens ist das Wort Güte kommt von einer Form von dem Wort Agathos, von dem wir den Namen Agatha ableiten. Es bedeutet moralische Vorzüglichkeit, geistliche Vorzüglichkeit, Lieblichkeit. Gott ist gut. Stimmt das? Ja. Die Erde ist voll seiner Güte. Nehemia 9 geht es um seine große Güte. David ging im Psalm 23 und Vers 6 davon aus, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Gott ist gut. Und Christus ist das perfekte Vorbild dafür, sodass Menschen zu ihm kamen und ihn einen guten Herrn nannten. Und ihr fragt euch sicherlich, sind wir auch dazu gehalten, gütig zu sein? Oh ja. Direkt im Galaterbrief, Kapitel 6 und Vers 10. Ganz einfach. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir werden also aufgefordert, gut zu sein. Der Heilige Geist bringt Güte hervor. Und dann kommt Treue. Treue beinhaltet Glauben oder kann auch als Glauben übersetzt werden. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung kommen noch. Und ihr wisst, was Treue bedeutet. Es bedeutet einfach Vertrauenswürdigkeit, Loyalität, Beständigkeit. Leute, Gott ist treu. Und er beweist das. Und es wird sehr deutlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, als Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Da stehen zwei Männer dort und sagen, dieser Jesus wird kommen, wie ihr ihn gern Himmel fahren sehen habt. Wenn ihr dann Offenbarung, Kapitel 19, aufschlagt, dann seht ihr dort in Vers 11, dass er wiederkommt und sein Wort erfüllt. Und dort wird er genannt, der Treue und Wahrhaftige. Er hält sein Wort. Er ist treu. Und er bleibt treu. Das, ihr Lieben, wird auch von uns erwartet, wie wir Haushalter über die Geheimnisse Gottes sind. So heißt es in 1. Korinther 4, Vers 2, so sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie was? Treu erfunden werden. Dann ist da Sanftmut. Was ist Sanftmut? Im Neuen Testament wird es verwendet, um drei Einstellungen zu beschreiben. Erstens Unterordnung unter den Willen Gottes. Wie in Matthäus 5, 5 wird das angedeutet. Zweitens, indem man belehrbar ist, eine belehrbare Person wird sanftmütig bezeichnet. Das finden wir in Jakobus 1, 21, wird dort verdeutlicht. Drittens, eine rücksichtsvolle Person. Also rücksichtsvoll ist ein Aspekt dieser Sanftmut. Das sehen wir in 1. Korinther 4, 21. Sanftmut bedeutet also Unterordnung unter Gottes Willen, gelehrig oder belehrbar zu sein und rücksichtsvoll zu sein. Das Vorbild ist Jesus. Er kommt sehr demütig. Ihr erinnert euch, als er in die Stadt reitet nach Jerusalem auf einer Eselin füllen. Er ist einfach sehr demütig, Matthäus 21,5. Und dann, wir sind auch dazu angehalten, 1. Timotheus 6,11, jage aber nach Sanftmut, Kolosser 3,12 lesen wir, so zieht nun an, Sanftmut ist eines der Dinge, die wir anziehen sollen. Aber nur wie? Im Heiligen Geist. Nie getrennt vom Heiligen Geist. Und der letzte Aspekt der Frucht ist Selbstkontrolle. Oh, das ist eine Predigt für sich. Wenn wir noch eine Stunde hätten, würden wir die kurz noch anführen. Aber ein Beispiel dafür ist, Jesus ist derselbe gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das spricht von absoluter Selbstbeherrschung. Der ist nicht so wie wir. Wir sind morgen anders. Wir verhalten uns morgen anders. Wir machen ein Versprechen und dann verhalten wir uns morgen anders. Wir können uns nicht beherrschen. 2. Petrus 1 finden wir folgendes Gebot an uns. Reicht in eurem Glauben Selbstbeherrschung dar. Und dann sagt er, dass die gesamte Frucht des Geistes in ihrer Gesamtheit von Gläubigen verlangt wird, dass sie vom Heiligen Geist hervorgebracht wird und am besten wird sie an Christus veranschaulicht. Und dann schließt er mit diesem kurzen Satz, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Er sagt hier, schaut, wenn ihr im Geist seid, braucht ihr das Gesetz nicht. Warum? Das Gesetz dient nur einem Zweck, der Sünde Einhalt zu gebieten. Sie ins Schach zu halten. Und das Gesetz ist nur dann notwendig, um die Sünder in Schach zu halten, wenn die Umstände von dem Gesetz kontrolliert werden. Es ist nicht notwendig, die Werke des Geistes in Schach zu halten. Warum? Weil in uns der Geist Gottes wirkt. Das ist der Kontrast. Ihr könnt wählen, was ihr in eurem Leben wollt. Mit ein paar Worten zu der Eroberung und dem Sieg. Der Konflikt ist da, aber wir haben den Sieg. Und der Kontrast macht es sehr viel wünschenswerter, im Geist zu wandeln, wenn wir das alles so betrachten, was die Ergebnisse sind. Aber dieser Sieg hat zwei Teile. Da gibt es einmal Gottes Teil in Vers 24, da heißt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist Gottes Teil. Leute, das ist ein toller Vers, das ist die Vergangenheit im Präteritum. Wenn ihr ein Christ seid, wenn ihr zu Christus gehört, habt ihr das Fleisch bereits gekreuzigt. Ihr fragt, wann ist das getan worden? In der Minute, als ihr euren Glauben in Christus Jesus gesetzt habt, wurde euer Fleisch gekreuzigt. Es ist tot. Und Paulus sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein ganzes Leben ist ausgelöscht, tot, abgelegt. Und das ist Gottes Teil. Das hat er getan. Er hat meine Leidenschaften und Lüste am Kreuz gekreuzigt. Er hat sie ans Kreuz genagelt. Und wenn er das getan hat, dann folgt in Vers 25 mein Teil. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch was? Im Geist wandeln. Und das ist mein Teil. Gottes Teil, er hat alles gekreuzigt, er hat alles getötet, er hat den Lohn dafür gezahlt, mein Teil. Ich sollte als Christ, der ich im Geist lebe, im Gleichschritt, im Gleichklang, im Einklang mit dem Heiligen Geist leben und entsprechend wandeln. Amen. Lass uns noch beten.